Hey ho, hier wieder Bastian Block, lange nichts gehört. Mimimi Mittwoch-Time. Warum so lange Pause? Relativ einfach. Ich dachte, mache ich es zur Abwechslung mal so, dass ich mich erst melde, wenn ich was zu sagen habe. Und außerdem hatte ich den hohen Anspruch, Jingles zu produzieren und Dinge zu machen und all sowas. Aber am Ende des Tages fehlte mir doch ein wenig die Zeit dafür und auch ein wenig die Lust. Und darum lasse ich diesen Podcast erstmal in einem reinen Talk-Format, ohne Intros, ohne Pausen-Jingles und all sowas. Wenn ihr mich irgendwie supporten wollt, unten Linktree-Link drin, da findet ihr alles andere. Mehr ist nicht relevant. PayPal, whatever. Ja, whatever. Social Media etc. Heutiges Thema, ihr habt es im Titel gesehen, Luke Mockridge und Ines Agnoli again. Again. Also wer ein bisschen zurückscrollt in meine Podcast-Liste wird sehen, ich habe mich schon vor ein paar Folgen damit mal auseinandergesetzt. Kurze Zusammenfassung. Es gab, und das kann man wohl inzwischen als sehr gesichert ansehen, auch wenn es nicht hundertprozentig klar ist, es geht zu 99,9% der Wahrscheinlichkeit bei den folgenden geschilderten Ereignissen um Luke Mockridge und Ines Agnoli. Ines Agnoli wirft Luke Mockridge vor, ihm, dass er sie innerhalb einer Beziehung fast vergewaltigt hätte. Also eine versuchte Vergewaltigung im Sinne von, sie hatte keinen Bock auf Sex, hat erstmal so ein bisschen mitgemacht, sich aber dabei auch gewehrt und dann hat er aufgehört und hat gesagt, angeblich gesagt, jetzt hätte ich dich fast vergewaltigt. Also das ist die super Kurzform. Wer es noch genauer wissen will, hört in meine alte Podcast-Folge rein. Ich will das nicht alles komplett auseinanderdröseln, weil heute geht es darum, dass Luke jetzt nach Monaten des Schweigens tatsächlich ein Statement abgegeben hat. Und wer, wie gesagt, erstmal die genaueren Umstände von allem wissen will und wie ich da schon mal drüber gedacht habe und so weiter, hört euch die alte Folge an und sowohl für diese als auch für die andere Folge betreffend, geht auf YouTube und googelt Drama Detective. Das ist ein sehr guter deutscher Kanal, ein junger Mann, der sehr gut alle Social Media Dramen, MeToo-Fälle, all solche Dinge, die durch die Medien gehen, sehr gut auseinanderdröselt, verschiedene Quellen zusammenträgt, Originalaufnahmen etc. Der macht das so gut, dass ich gar nicht mehr weiter ins Detail gehen will. Aber, so, kommen wir zu Lukes Statement. Ihr könnt es überall angucken auf Luke Mockridge Instagram und bestimmt auch auf anderen Quellen, die es kopiert haben. Ich gehe einfach direkt rein. Was kann man als Prominenter machen, wenn dir eine solche Tat vorgeworfen wird? Egal was, ob es jetzt eine Vergewaltigung ist, eine versuchte Vergewaltigung, eine Grabscherei, anzügliche Bemerkungen, politisch inkorrekte Bemerkungen, was auch immer, ja. Wenn das ein One-on-One ist, wenn das eine Situation ist, in der es weder Kameras noch Tonbänder noch irgendwelche anderen Spuren gibt, die die eine oder andere Seite eindeutig be- oder widerlegen in ihren Behauptungen, was kann ein Prominenter tun? Was kann überhaupt ein Mensch tun? Es bleibt A, man könnte es gerichtlich verbieten. Man kann seine Anwälte auf alles hetzen und jeden, der darüber berichtet und so weiter, auseinandernehmen lassen. Dann kann man kann sich einen PR-Berater suchen, der einem eine Strategie ausarbeitet, wie man zukünftig damit umgeht. Man sollte vielleicht erstmal schweigen, bevor man weiß, was alles kommt. Je nachdem, ne? Ob man schuldig ist oder unschuldig. Egal. Ja, man sollte erstmal wahrscheinlich schweigen. Die Fresse halten ist wahrscheinlich erstmal das Beste. Als Promi kann man vielleicht noch einen Fixer, so Ray Donovan-mäßig engagieren, der versucht, für einen aktiv zu werden. Wie auch immer, ja. Man könnte ein Statement abgeben, ja, indem man darauf eingeht, wenn man irgendwie sich damit auseinandersetzt mit den Vorwürfen. Man könnte ein Statement abgeben, indem man die Vorwürfe einfach denied, also sagt, nee, ist nicht so, alles blöde Köpfe, die mir dann vorwerfen. Und man könnte ein Geständnis machen, was wahrscheinlich, wenn strafrechtliche Dinge im Raum sind, erstmal nicht das Sinnvollste ist, bevor man mit einem Anwalt gesprochen hat. Gut, gehen wir das nochmal durch. Was hat denn Luke gemacht? Angeblich. Also, wenn man sich den Twitter-Account von Thomas Spitzer anguckt, das ist der Mann von Mann und Vater des Kindes von Ach, wie heißt sie denn? Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Wie unangenehm. In Hamburg bin ich mit ihr aufgetreten, bei Moritz Neumeier. Und ihr Name ist, sie ist aus der Schweiz. Sie hat gerade ein Kind von Thomas Spitzer. Egal, ist ja auch egal. Thomas Spitzer ist auch ein eigenständiger Mensch. Man sollte ihn nicht nur über seine Frau definieren, auch wenn sie ein bisschen erfolgreicher ist. Ein bisschen viel mehr, sehr erfolgreicher, glaube ich sogar. So, Thomas Spitzer hat sehr gut festgestellt, dass, und ich kann das natürlich nicht bestätigen, ja, aber man hat es durchaus aus verschiedenen Quellen schon gehört, dass die Seite Mockridge alle Berichterstattungen, die irgendwie, ja, vielleicht nicht präzise genug waren, ich weiß gar nicht was. Also alle Berichterstattungen, die man irgendwie konnte, über das Thema gerichtlich niedergekämpft hat. Gut, das ist natürlich im Prinzip auch verständlich. Jetzt gehen wir mal von der Unschuldsvermutung mal selber so, das war nicht so. Und die Spielbehauptung steht im Raum und die Behauptung kann mir natürlich auch finanziell schaden. Ist es durchaus verständlich, dagegen anzugehen. Man siehe auch hier mal den Fall Kachelmann. Jörg Kachelmann, dem nachweislich, ja, von höchsten Gerichten bestätigt, ja, falsch eine Vergewaltigung vorgeworfen wurde, wo eine Täterin ja vorsätzlich falsch beschuldigt hat und sich selbst Spuren beigebracht hat und all solche Dinge, ja. Das ist ja auch ein Fakt, das existiert. So. Und Kachelmann geht natürlich gegen alle vor, die jetzt sagen, das ist ein Vergewaltiger. Ja, okay, zu Recht, ja, weil das wurde richtig festgestellt, er ist keiner. In diesem Fall. Ja. Man kann natürlich nie wissen bei irgendeinem Menschen, was ist noch im Dunkeln, aber darum geht es ja nicht. Ja. Und ich glaube dem Jörg Kachelmann das auch. So, glaube ich, dass Luke Mockridge, dass er kein versuchter Vergewaltiger ist, wenn man der Staatsanwalt, die den Fall untersucht hat, glauben darf, ja. Aber es ist ja auch oft eine Frage der juristischen Definition. Und ich kann verstehen, dass man natürlich gerichtlich dagegen vorgeht. Gerade wenn man ein Superstar ist, wo die Medien es nicht ignorieren können, wo es nicht in einer Fußnote endet, sondern wo definitiv was mit so etwas passiert. Ist durchaus nachvollziehbar. So. Ob es wirklich schlau ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, es gibt keine richtigen Antworten für solche Fälle. Wenn ich schuldig bin, ich weiß, ich habe das getan, ich bin ein Wichser, der sich mit der Tat nicht auseinandersetzen will, dann lasse ich es sowieso alles gerichtlich verbieten. Dann kämpfe ich den vollen Kampf. Ja? Wenn ich unschuldig bin, kämpfe ich diesen Kampf? Ja, nein, das ist eine gute Frage. Und es ist für viele auch eine finanzielle Frage. Nicht jeder, der berühmt ist, hat das Geld. Luke Mockridge, vermute ich mal, wird es schon haben, auch wenn solche Sachen erstmal teuer sind. Man muss ja oft vorfinanzieren, Anwälte. Das ist ja nicht so, dass die Gegenseite sofort bezahlt und vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand. Also kann man auch verlieren. Ja, man kann auch verlieren. Ja. So, also das ist die Frage. So, hat er es gemacht? Vermutlich ja. Die meisten Prominenten ab einer gewissen Ebene haben sowieso Anwälte, die bestimmte Dinge nachverfolgen, wenn da irgendwas Urheberrechtliches oder Beleidigendes unterwegs ist, was man nicht gerne möchte. So, PR-Berater. Ja, ist jetzt die Frage. Hat er eh schon einen? Hat er keinen? Hat er jetzt einen dafür? Ich vermute mal schon, dass er nicht ohne Beratung sein wird und vermutlich sich strategisch informieren lässt, taktisch informieren lässt, wie er mit dieser Situation umgehen soll. Alles andere wäre vermutlich auch nicht ganz verantwortungsvoll, wenn man so wichtig im Geschäft ist, dass man versucht, alleine da durchzukommen, allein weil es auch mit Gefühlen ja verbunden ist. Ja, gut. Schweigen, gut, Schweigen ist immer erst die beste Strategie. Das hat er auch erst gemacht. Viele, viele Monate war da nichts, zumindest nach außen zu hören. Ob er einen Fixer engagiert hat, jemanden, der sich noch weitergehend um Dinge kümmert, weiß ich nicht. Angeblich, so schreibt das Thomas Spitzer auch, ist in Köln überall das Wort rumgegangen, über Dritte hat Luke angeblich vermitteln lassen, dass das alles ganz anders war. Kann ich nicht überprüfen. Klingt aber nicht unlogisch, als Gegenstrategie sozusagen eine Gegenpropaganda zu initiieren, wo man unter verdeckter Hand sagt, ja, hier, die Ines, die ist ja, ne, und ich bin ja der Gute. Weil am Ende ist es ja gar nicht so spektakulär. Ja, ist es auch wichtig, aber es ist ja nicht nur wichtig, was die Öffentlichkeit denkt, es ist ja auch relevant, was Leute denken, die einen engagieren. Leute, die einen bezahlen, Sender, Veranstalter, Werbetreibende, Produzenten, all solche Dinge. da ist es dann immer noch eine andere Sache, wenn die einen Rechtfertigungsgrund für sich finden, mit der Person Geld zu verdienen, weil die Rechtfertigung der Person ausreichend glaubwürdig in deren Kontext ist, um so eine weitere Produktion zu rechtfertigen, dann ist das eine denkbare Strategie, dass man so einen Ray Donovan einsetzt oder so. Hat Luke das gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Für mich wirkt das bisherige Muster, wie man mit solchen Fällen umgeht, aus Täter- oder Nicht-Täter-Sicht eigentlich ganz passend. Also, ich würde es so machen. Ich hoffe, diese Aussage hauntet mich nicht. Man weiß es halt nie, ne? Weiß auch nie. Es ist ja immer alles möglich. Es kann alles echt sein. Es kann auch einfach eine durchgeknallte Frau sein, die sagt, I gonna revenge my relationship. Ja, es ist alles möglich, ja. Aber im Allgemeinen spricht es eher gegen Luke. Aber der Zweifel ist da. Deshalb gibt es halt immer dieses in dubio pro reo, nicht? Ist halt so, ne? Im Zweifel für den Angeklagten. Weil reine One-on-One-Geschichten, wo es keine anderen Zeugen und Spuren sind, sind halt super schwer. Nächster Punkt. Ein Statement abgegeben. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt sind. Ein Statement abgeben. Und welche Optionen hat man da? Optionen bei einem Statement ist, ich gebe es zu. Ich sage so, ja, war so, aber irgendwie auch anders. Ja, oder ich sage, nee, war gar nicht so. Ja, alles gelogen. Und ja. Oder man gibt es zu. Ja, wenn strafrechtlich relevant ist, das ist eine ganz dumme Idee, ja, ohne einen Anwalt vorher zu fragen. Aber ja, ein Staatsanwalt hat das Ganze geprüft, habe ich ja schon erzählt. Jetzt kommen wir mal zum Inhalt des Videos, was er so konkret alles sagt. Oder ein bisschen, was er sagt. Erstens geht er darauf ein, wie schlecht es ihm mit der ganzen Sache geht und dass es eine toxische Beziehung war. Und ob es ihm so schlecht damit geht oder ging, weiß ich nicht. Er wirkt in dem Video extrem relaxed, finde ich. Der Look ist entspannt, er wirkt nicht gestresst, er wirkt quite slick. Ja, sein Statement ist sehr fehlerfrei. Also ich habe nicht gehört, dass er sich irgendwie groß verspricht, verhaspelt. Es wirkt auch nicht abgelesen, aber es ist zwangsläufig natürlich etwas, mit dem er sich wahrscheinlich auseinandersetzt. Ich glaube nicht, dass er jetzt spontan die Kamera angemacht hat und gesagt, komm, ich sage jetzt mal irgendwas, was meine Karriere für gut oder für schlecht für immer entscheiden kann. Lass mal so spontan rangehen. Glaube ich eher nicht. Wie viele Versuche er dafür gebraucht hat? Keine Ahnung. Aber ohne Verhaspeln, ohne alles gut. Er ist natürlich auch erfahren auf der Bühne und so. Aber es wirkt nicht ganz unstaged. Aber auch in so einem Kontext natürlich schwer, sowas nicht zu stagen. Sich nicht vorher zu überlegen, was man sagt. Weil wenn man sich jetzt verspricht und der Versprecher geht in irgendeine Richtung, dann wird das auch anders echt interpretiert. Und es ist eine Krux, in der man nicht stecken will. Ja? Und in der man durchaus stecken kann, wenn man nichts getan hat. Es kann passieren. Siehe Jörg Kachelmann. Auf der anderen Seite, was macht man? Was macht man? Was würdet ihr tun? Blockbuster@gmail.com, da könnt ihr mir schreiben. Erzählt es mir. Es würde mich wirklich interessieren. Ich, Gott, in so einer Situation. Ich wüsste nicht was. Es gibt bestimmt Freundinnen aus meiner Vergangenheit, die sagen könnten, da, der hat da. Und es gibt Freundinnen aus der Vergangenheit, zu denen ich sagen könnte, da. Ja, und in vielen Fällen ist es aber auch nur ein noch unreif sein, aneinander wachsen. Und also keine Sorge, ich habe jetzt nicht versucht, jemanden zu vergewaltigen oder habe es auch nicht vollendet, ja, bevor das jetzt mal. Aber dass man irgendwie scheiße mit Menschen umgeht, das passiert halt im Leben, ne? Das ist schon eine Sache, da müssen wir uns auch verabschieden von dem Gedanken, dass wir A, perfekt auf die Welt kommen und B, dass wir es irgendwann schaffen, perfekt zu werden. Und dann gibt es das Sender-Empfänger-Problem, der eine, der was sagt, der andere, der was hört und dann das, was ich meine zu sagen, ist niemals das, was ich transportiere und das, was das Gegenüber hört, ist niemals ganz das und wird auch in dieser Person auch wieder interpretiert. Also einfach mal für Leute, die sich so ein bisschen für solche Kommunikationsmodelle interessieren. Helge Schmidt von Thun, glaube ich, ist das Kommunikationsquadrat. Ganz interessant. Wird in vielen Businesskursen und so auch beigebracht. Kann ich sehr empfehlen. Das öffnet einem manchmal so besser selber ein bisschen die Augen über Kommunikation, über Dinge, die man gar nicht bewusst wahrnimmt, weil man das eigene Kommunizieren ja selten analysiert. Und ja, in diesem Fall Ich bin in der letzten Folge so ein bisschen drauf eingegangen. Er hat jetzt eine psychologische Beratung, angeblich. So, er ist jetzt beim Psychologen. Jetzt ist die Frage, ist das so ein Money-Psych, der irgendwie Geld kriegt, damit man sich wohlfühlt und der sagt einem, ja, nee, du bist ein toller Typ, du hast alles richtig gemacht, die anderen sind schuld. Oder ist es eine richtige psychologische Beratung, die auch da gräbt, wo es ihm wehtut? Ich wünsche ihm, dass das so ist, dass er irgendwie menschlich dran wachsen kann. Ich wünsche der Ines Anjoli auch, dass sie irgendwie das verarbeiten kann. Und dass beide irgendwie, ja, irgendwann als reifere, bessere Menschen da rausgehen und ihre Lehren daraus ziehen. Was auch immer das ist. Ja. Und ich glaube, das ist echt schwierig. Ja. Was soll man machen? Ja, was soll man machen? Dieses In-Between-Sein zwischen, kann er das sein, kann er das nicht sein? Ich persönlich glaube, der Ines. Ja. Und vor allen Dingen auch, weil ich finde, das Timing von Lukes Statement ist sehr, sehr interessant. Irgendwann vor ein paar Wochen, glaube ich, habe ich auf einem der typischen so Kress-Pressedienst und DWDL diese, gibt halt so ein paar Medien-Websites, Magazine, die man als Medienschaffender oder Künstler durchaus mal ansurfen kann. So die Branchen-News, ja, die Apotheken-Rundschau der Komiker und Fernsehschaffenden, wenn man so will. Da meine ich gelesen zu haben, dass Sat.1 aus ungenannten Gründen erstmal irgendwie dieses Jahr keine weiteren Sachen mit Luke geplant hatte. Ist etwas ungewöhnlich, wenn man ihn relativ frisch in den Sender geholt hat vor kurzer Zeit. Hängt vielleicht damit zusammen. Thomas Spitzer hat auch das angesprochen, dass viele den gar nicht mehr so anfassen wollen, gerade wegen der Geschichte. Wenn jetzt natürlich dann dieses Posting, dieses Statement von ihm genau kommt, jetzt zu einer Zeit, wo ich sage, gut, ich muss mich irgendwann öffentlich damit auseinandersetzen, weil wenn ich wieder in die Öffentlichkeit gehe, hat ja auch eine lange Pause jetzt hinter sich, dann wird das Thema wieder aufkommen und es muss adressiert sein zu dem Thema und dann muss ich vielleicht irgendwie sagen können, ja, ich habe das alles schon gesagt, guck da und da habe ich mich geäußert. Das wäre eine nachvollziehbare Strategie, vor allen Dingen, wenn man das jetzt tut. Ja, wir werden vielleicht nochmal einen Lockdown kriegen nach der Wahl, wegen Delta oder Lambda oder Zeta, Beta, Treta-Version von Covid. Und irgendwann, die meisten gehen davon aus, dass im Frühjahr die Geschichte dann wirklich durch ist mit genügend Impfungen, mit genügend Erfahrung, vielleicht Medikamenten in tausend Dingen, Covid so in den Griff zu kriegen, dass das gesellschaftliche Leben zu 95% wieder normal laufen kann. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo auch wieder Touren beginnen. Und wenn ich jetzt im Spätsommer oder im Sommer ein Statement abgebe, er kann das vielleicht jetzt noch mal ein paar Wellen schlagen. Und dann kann sich das wieder beruhigen. Und dann kommt noch Weihnachten. Und dann kommen viele andere News. Und im Frühjahr, wenn ich wieder eine Tour verkaufen will oder wieder Fernsehen machen will, ist das vielleicht vorbei. Ja. Die Aufmerksamkeitsschwelle von uns allen ist gering. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Strategie einfach in die Richtung geht. Ja. Dass es gar nicht wirklich hier um Auseinandersetzung mit der Tat oder der potenziellen Tat geht, sondern einfach um Business-Strategie. Aber auf der anderen Seite, wenn man unschuldig ist, wie kann man es richtig machen? Es gibt auch keinen Weg, es richtig zu machen. Es gibt nur einen Täterweg, es richtig zu machen. Wenn man es war, dann bleibt fast nur das Geständnis, die vollständige öffentliche Aufklärung, die Anerkennung der Schuld, die Abarbeitung der Schuld und dann nach einer gewissen Zeit, wenn man sozusagen ausreichend bestraft und resozialisiert ist, dann in die Gesellschaft zurückzukehren, an den Arbeitsplatz oder was auch immer, was dann der persönliche Plan ist. Wenn man aber eben nicht Täter ist, wie geht man damit um? Und wie gehen wir als Gesellschaft damit um, Menschen zu verurteilen, ohne dass sie offiziell verurteilt sind? Das ist ein super schwieriges Thema für Demokratie, Freiheit, Rechtsstaat und Gesellschaft. Und ich hoffe, dass viel, viel schlauere Menschen als ich irgendwann einen guten Weg im Umgang damit finden. Aber am Ende bleibt wahrscheinlich nur die Maschine, die unsere Gedanken liest und die dann auch noch fehlerfrei interpretiert. Und ich glaube, da sind wir trotz Leuten wie Elon Musk noch sehr weit voneinander entfernt. Voneinander. Voneinander auch, ja. Aber davon entfernt. Ja. Nächste Woche oder übernächste Woche, ich muss das noch ein bisschen sacken lassen, sage ich vielleicht nochmal was zu Afghanistan. Eigentlich war das mein erstes Thema, zu dem ich mal wieder was sagen wollte, aber ja. Shitshow. Me too is difficult. Und ich weiß, es gibt ja diese Sache, wie viele Frauen haben jemals durch MeToo irgendwie besonderen Erfolg, Aufmerksamkeit oder Berühmtheit erlangt? I know, nobody. Aber auf der anderen Seite, wie viele Menschen gibt es, die einfach nur in der Kurzschlusshandlung jemandem schaden wollen und dann später nicht mehr aus der Nummer rauskommen, weil man sonst selber blöd dasteht? Auch das ist eine Möglichkeit. Und wir sollten Frauen nicht potenziell nur als potenzielle Opfer betrachten. Das ist nämlich eine sehr ungerechte Geschlechtersicht. Wir sollten Frauen auch als potenzielle Täter betrachten. Das kommt bei beiden Seiten hier in Frage. Entweder hier beschuldigt jemand falsch oder es verteidigt sich jemand falsch. So, eine von beiden Personen sagt die Unwahrheit. Oder die Wahrheit ist so in der Mitte, dass beide ein wenig entfernt von der Wahrheit sind, der Luke ein wenig schuldiger, als er denkt, und die Ines ein wenig unschuldiger, als sie denkt. Auch das ist möglich. Aber ich wünsche, wir könnten für die Zukunft irgendeinen Weg finden, damit umzugehen. Weil, ja, jetzt kommt wahrscheinlich wieder so, ja, dann bildet die jungen Männer aus, dass sie Frauen respektieren. Ja, who cares? Es ist ja nicht so, dass die jungen Männer vorsätzlich ausgebildet werden, hier um zu sagen, so scheiß auf den Willen der Frau. Ja, ich glaube, dass es keine Lösung für das Thema gibt, weil wir Menschen sind. Und egal welchem Menschen man etwas beibringt, es gibt immer jemanden, der das nicht versteht, was man ihm beibringt. Es gibt Menschen, die sich über das hinwegsetzen, was man ihnen beibringt. Es gibt Menschen, denen es aus irgendwelchen Gründen nicht beigebracht wird, die waren gerade Kreide holen, mal hart gesagt, ja. Und es gibt natürlich auch einfach Menschen, die sozial verroht sind auf eine gewisse Weise. Die haben Dinge gelernt, aber denen sind Dinge passiert. Die damaged people heißt das ja immer so schön. Und das ist halt auch nicht auszuschließen. Ne? Ich meine, ich glaube, das ist halt, es wird nie verschwinden. Und bei allen Dingen, die one-on-one sind, keine Zeugen, keine Spuren, wird immer das Fragezeichen bleiben. Und ich will kein Richter sein. Ich will kein Richter sein. Und alle Richter und Staatsanwälte tun mir echt leid, sowas auseinanderzuklabüstern. Weil es sicherlich auch menschlich mit einem was macht. Darf man auch nicht vergessen. Ein Staatsanwalt, der der Überzeugung ist, dass jemand was getan hat, auch wenn man dieser Person nichts nachweisen kann, oder wenn das Verhalten super scheiße ist, aber nicht strafbar. Diese Hilflosigkeit, die man dann auf der Seite der Ordnungskräfte verspürt, muss auch sehr unschön sein. Insofern hinterlässt so eine Situation nur Opfer. Nur Opfer. Und es gibt keine Lösung für das Problem. Es gibt keine. Außer Ehrlichkeit. Aber das kann man ja von keiner Seite erwarten, nicht? Eine Falschbeschuldigerin kann nicht ehrlich werden. Ein Täter kann nicht ehrlich werden. Also in den meisten Fällen nicht. Ja. Weil niemand will sagen, ja, ich habe versucht, meine Freundin zu vergewaltigen. Das ist die restliche gesellschaftliche Ächtung für immer. Oder du musst für den Rest deines Lebens Vorträge in Schulen geben, wie du so werden konntest und wie andere das verhindern können. Ne? Auf der anderen Seite kannst du auch nicht sagen, ja, ich habe jemandem fälschlicherweise Vergewaltigung vorgeworfen. Das ist auch eine Form von gesellschaftlichem Tod für dich und auch ein schweres Kapital, was du dann gegenüber anderen Opfern hast oder echten Opfern hast, die nicht ernst genommen werden, vielleicht aufgrund solcher Dinge wie zum Beispiel der Frau, die Jörg Heffermann Vergewaltigung vorgeworfen hat. Ne? Ist auch ein großer Schaden, den die dann zugefügt hat. Egal. Ihr seht schon, ich rede in Rede und Rede. Es führt eh zu nichts. Aber ich wollte ein bisschen was dazu gesagt haben, um das auch für mich innerlich ein bisschen loszuwerden. Das war der Mimimi-Mittwoch. Vermutlich übernächste Woche wieder an einem Mittwoch. Ich plane das Thema Afghanistan. Handmaid's Tale und Afghanistan. Wir hören uns. Bis dann. Euer Bastian Block. Ciao.